Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Kai Lux. Der Titel dieses Vortrags lautet Management im Krisenmodus, Limits und Lösungen. Dieses komplexe Thema wird wegen seines Umfanges in mehreren aufeinanderfolgenden Sendungen als Video und Audio vorgestellt. Nämlich Cast 1, Krisen und Katastrophen generell, Cast 2, die Corona-Krise mit ihren speziellen Wirkungen auf M&A, Cast 3, Erfahrungen und Arbeitsthesen zu M&A unter Corona, Cast 4, operative Umsetzung unter Corona-Restriktionen bei M&A, Cast 5, Möglichkeiten durch die Digitalisierung bei M&A im Krisenmodus, Cast 6 und weitere Implikationen für das Management unter Krisen im Allgemeinen. Im Folgenden sehen bzw. hören Sie den vierten Teil, Cast 4, operative Umsetzungen unter Krisenrestriktionen, Beispiel PMI. Entgegen der Annahme, dass in Krisenzeiten wie Corona operative Aktivitäten wie etwa M&A-Integrationen ausgesetzt werden müssen, haben erfahrene Praktiker aus der PMI-Dienstleistungsbranche gezeigt, dass doch vieles möglich ist. Insbesondere, wenn die Player systematisch die sich bietenden Instrumente der Fernkommunikation, Ferncontrolling und Fernsteuerung nutzen, mithilfe des Web, von IT und KI hinterlegten Tools. Dafür ist Erfahrung angesagt, denn vieles ist ganz anders in die Hand zu nehmen als in den normalen Zeiten mit lokaler Tätigkeit an den Orten des Geschehens. Dort, wo sich die Führung der Unternehmenseinheit befindet, die Verwaltung, die Fertigung, die Logistik und die anderen Wertbeiträger. Einem müssen sich Projektleiter, Teams und Management stellen. Die Remote-Arbeit ist mühsam, anstrengend, erfordert hohe Konzentration, sehr gute Planung und perfekt abgestimmtes Timing. Vor allem mehr als bei lokalen Einsätzen gewohnt. Und sie macht viel weniger Spaß, als mit allen Beteiligten vor Ort zusammen zu sein, zu raufen, sich in die Augen zu sehen, sich wieder zu vertragen und am Abend an der Bar Kontakte zu vertiefen und in entspannter Atmosphäre gemeinsam Lösungen zu finden. Es gibt im Management kein Vorhaben, das ein so tiefes Eintauchen erfordert, so intensiv und vielfältig ist wie M&A und das nach aller Mühe so befriedigend ist, wenn man etwas so ganz Neues auf die Beine gestellt hat. Die wichtigsten für eine remote-basierte PMI, Projektführung, erfordert Regeln und Instrumente. Diese sind an dieser Stelle kurz zu resümieren. Viele davon sind nicht neu, der Vor-Ort-Projektführung entlehnt, aber spezifisch den webbasierten Situationen anzupassen und in den damit gegebenen besonderen Situationen im Verbund miteinander einzusetzen. Ich erläutere diese in folgenden Punkten. Erstens, Serien von kürzeren und fokussierten Webmeetings sind in gewissem Maße in der Lage, mehrtägige lokale Aufenthalte mit langen Sitzungen zu ersetzen. Zweitens, die Frequenz der Webtreffen ist im Vergleich zu Vor-Ort-Lösungen deutlich zu erhöhen. Somit kann ein Ausgleich zu den längeren, üblichen, lokalen Projektsitzungen geschaffen werden. Drittens, Stringente Aufgaben und zielorientierte Projektführung auf Basis definierter und vereinbarter Prozesse mit Meilensteinorientierung und Verfolgung sind einzusetzen. Viertens, damit Warmhalten aller laufenden Kontakte. Fünftens, Erfassung aller Funktionen, die einzubinden sind, mit Dokumentationen über die Einschaltungen und Entscheidungen. Sechstens, dabei klarer Vorgang der Gesamtprozessorientierung, Vermeidung von Atomisierungen durch die zahlreichen einzubindenden Einzelfunktionen. Siebtens, Ordnung halten, Gesamtzusammenhang sichern, straffes Projektmanagement unter Kontrolle und Steuerung, welche Funktionsträger zu welchem Thema einzuschalten sind, bis hin zu Anordnung und Untersagung von Kontaktaufnahmen. Achtens, virtuelle Datenräume, die zu projektübergreifenden Instrumenten der Dokumentation und funktionsübergreifenden Informationen ausgebaut werden. Neuntens, konsequente Nutzung digital basierter Einzelinstrumente von Beginn des M&A-Projektes an, möglichst bis zum Ende. Hierbei den faktischen Sachverhalt zu berücksichtigen, dass die Mehrzahl der Instrumente eher Insellösungen sind. Zehntens, somit ein virtuelles Project Office unterhalten, das für Dokumentationen des Gesamtprojektes Fortschrittskontrolle anhand definierter Erfüllungsgrade etwa in einem Projektcockpit, zum Beispiel Rot-Grün-Signalisierung zur Erfüllung bzw. Identifikation von Defiziten. Elftens, dementsprechend schnelle Zuordnung von spezifischen Verantwortungen und der Zuteilung von Kapazitäten, Kompetenzträgern und Ermächtigung zu Entscheidungen. Dabei können nach Bedarf ad hoc auch Rucksackprojektmodule definiert, zur kurzen Durchführung angeordnet werden, um diese dann zügig abzuschließen. Besonders hohe Aufmerksamkeit gegenüber Angriffen auf das Projekt, sowohl als Cyberattacken als auch durch internes Fehlverhalten, nämlich gezielte Schädigung oder durch Nachlässigkeit. Solche sind im Remote-Modell stärker zu erwarten. 14. Neben der Hard-Fact-Orientierung großes Gewicht auf kulturelle Integration, emotionale Bindung der Beteiligten, besonders unter den Vertretern beider Seiten, die in einer Sache zusammengeschaltet sind. 15. Hierzu spezielle Webmeetings ansetzen, auch Open Space, um dem freien Gedankengang der Teilnehmer Raum zu geben. Dies kann, sofern zeitlich gestaltbar, am virtuellen Ende eines PMI-Arbeitstages angesetzt werden, um so die lokal möglichen informellen abendlichen Treffen an einer Hotelbar zu ersetzen. 16. Für die Webmeetings immer auch Check-in-Check-out-Möglichkeiten nutzen. Das heißt, Unterbrechungen und einzelne Ausstiege, wenn sich Blockaden ergeben, die separat oder unter Separierung der Projektparteien lösbar sind. Dabei ist das Timing entscheidend, zum Beispiel die Wiederzusammenschaltung. 17. Signalisierungen nach Erreichen von Zwischenergebnissen und Meilensteinen sind vorab zu vereinbaren und haben zeitnah zu erfolgen, damit keine Fadenrisse entstehen. 18. In der Kommunikationslösung den Wechsel zwischen Plenargesprächen und separaten Besprechungsräumen, virtuellen Räumen, sicherstellen. Die führenden Webkonferenzanbieter wie Zoom halten diese Lösung vor. Der Moderator bzw. der Projektleiter kann sich in die virtuellen Einzelräume nach Bedarf zuschalten. 19. auch One-to-One-Webgespräche anregen, dabei aber im Auge behalten, dass die Kontakte im Sinne des Gesamtprojektziels gehalten werden. 20. Eine Ombudsstelle im Netz schaffen, an die sich Projektmitarbeiter bei Bedarf und vertraulich wenden können. Vertraulichkeit und Unabhängigkeit außerhalb der Projektleitung sind sicherzustellen, jedoch mit der Möglichkeit zur Eskalation an die Unternehmensspitze. Hierzu sind eventuell Projektpaten zu benennen und allen ist der Eskalationspfad zu kommunizieren. Durch Anwendung dieser Instrumente kann auch eine heiße Projektphase im Zuge von PMI durchaus per Web bewältigt werden. Die Vorteile gegenüber etwa Zeitaufwand und Kosten durch lange Reisen können gegenüber den Nachteilen, schwierigerer persönlicher Vertrauensaufbau etwa, auf die Waagschale gelegt werden. Vermutlich werden sich neue eingespielte Verfahren mit Hilfe von Web, Data und KI als vorteilhaft auch im Nach-Corona-Zeiten hinüberretten, weil sich eben als vorteilhaft herausgestellt hat. Im Weiteren gehe ich vertiefend auf wichtige Punkte ein. Punkt 1. Vergaben an lokale Vertreter und Dienstleister. Wenn und wo aber doch persönliche Vorortpräsenz nötig sind und man selber nicht reisen kann, beziehungsweise Handicaps bei der Ein- und Ausreise drohen, dann bleibt nur die Möglichkeit, lokale Kräfte stellvertretend einzusetzen. Größere und bereits im Lande vertretene Unternehmen haben möglicherweise eine Landesgesellschaft oder ein operatives Geschäft, aus dem man passende Mitarbeiter entleihen kann, die loyal zum Unternehmen sind und die temporär in ein quasi regionales M&A-Team überwechseln können. Dies böte sich vor allem bei inhaltlich ähnlichen und zeitlich vorgelagerten Geschäften an, etwa bei bereits bestehenden eigenen Vertrieben, Montageeinheiten oder wenn bereits eine vergleichbare Akquisition in der Region gemacht wurde, zum Beispiel im Zuge einer String of Pearls M&A-Strategie. Solche Fälle dürften aber eher in der Minderzahl liegen. Die Alternative ist, lokal verankerte Dienstleister einzuschalten. Dabei ist vor allem auf deren Loyalität zu achten. Diese kann im Grunde nur dann als gesichert angesehen werden, wenn die Muttergesellschaft oder eine wichtige Niederlassung dieses Dienstleisters, dies gilt etwa für die führenden Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfer mit US-Hintergrund, in Deutschland angesiedelt sind. Und wenn sich in der betreffenden Zielregion Mitarbeiter mit deutscher Herkunft oder deutscher Verankerung etwa durch ein Studium in Deutschland oder Sprachaufenthalte finden lassen. Die Loyalitätsfrage ist immer kriegsentscheidend. Punkt 2. Ausschaltung krimineller Handlungen. Unter den Reiserestriktionen in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie erhält diese Thematik eine besondere Bedeutung, denn mangelhafte oder sogar fehlende lokale Präsenzen öffnen Tür und Tor für Betrügereien. Die aktuelle Diskussion um den Wirecard-Skandal hat eine Thematik an die breite Öffentlichkeit getragen. Mit derartigen Herausforderungen hatte der Autor bereits Ende der 70er Jahre zu tun, und die hat seine M&A-Praxis mitbestimmt. Es reicht zum Beispiel keinesfalls aus, in der Region ein lokales Testat eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens einzuholen, das mehr oder weniger nur aus der Sichtung der Papiere besteht, sondern es ist immer davon auszugehen, dass die vorgelegten Dokumente auch gefälscht sein können. Derartiges Hintergehen bietet sich in Zeiten mit Reiseverboten verstärkt an. Deshalb ist dies hier anzusprechen. Der Autor hatte 1979 in Saudi-Arabien etwa Scotland Yard eingeschaltet, um täglichen Betrügereien und Fälschungen nachzugehen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der von ihm ausgerüsteten King Khalid Universitätsklinik und der medizinischen Fakultät standen. In seiner späteren M&A-Praxis hat er darauf gedrängt, dass in vermutlich kritischen Fällen, dafür gibt es klare Kriterien, grundsätzlich ein Team von Kriminalspezialisten eingeschaltet wird, um im Objekt zu verifizieren, ob die Papierangaben stimmig und belastbar sind. Veranlasst durch unsere Suche nach Investigativspezialisten, also Kriminalisten, hatten sich in der Folgezeit eine Reihe von Beamten und Detektiven gefunden, die sich auf diese Weise selbstständig gemacht haben und Einsätze im Ausland anbieten. Daraus hat sich mittlerweile eine ganze Branche an hochdifferenzierten Spezialberatern herausgebildet. Auch große Prüfungsunternehmen verfügen über solche Spezialisten oder setzen spezialisierte Subunternehmer für lokale Spezialaufgaben ein. Das ist leider nicht immer der Fall, auch dann nicht, wenn ein Verdacht auf Verschleierungen aufkommt oder Signale für mögliche Betrügereien gibt. Der Autor hat in seiner Praxis viele kriminelle Ereignisse miterlebt. Etwa der Raub des gesamten Goldbestandes aus den Tresoren eines Solarherstellers oder der Abbau und Verkauf der Fertigungsmaschinen eines übernommenen russischen Maschinenbauers vom russischen Management hinter dem Rücken des übernehmenden Konzerns betrieben. Die Vielfalt möglicher krimineller Handlungen ist fast unendlich groß. Und wenn man nicht zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, lokal präsent ist. Dem Übernehmer ist vor allem bei weit dislozierten Targets anzuraten, breite Gedankenspiele anzustellen, was alles passieren könnte und daraus zu plausibilisieren, welche Arten von Angriffen die größte Wahrscheinlichkeit gilt. Dabei sind sowohl lokale Angriffe, auch im Umfeld des Targets, als auch Cyberangriffe zu simulieren. Dem sollte ein Risikoassessment folgen und nach einer Prioritätsskala über lokale Prüfungen, etwa durch Kriminalisten, entschieden werden. Punkt 3. Lokale Erhebungen. Besonders strategische Käufer sind auf belastbare lokale Daten zum Zielunternehmen und im Umfeld des Targets angewiesen. Bekanntermaßen ist die Datenqualität professioneller und offizieller Analysten je nach Land sehr unterschiedlich. Die USA könnte als führendes Land dokumentierter und belastbarer Daten angesehen werden. Zahlreiche rechtliche Berichtsvorschriften, als auch der große Markt an kommerziellen Berichten und Analysten liefern hierzu die Datengrundlagen. Heruntergebrochen bis auf einzelne Branchen, standardisierte Tätigkeitsnummern und Produkte. Es braucht aber intensive Arbeit, heute vor allem im Netz, und professionelle Unterstützung, um diese Schätze zu heben und die häufig stark voneinander abweichenden Aussagen zu interpretieren und gegeneinander abzuwägen. Vergaben an lokale und loyale Dienstleister können offenbleibende Probleme lösen und M&A-Prozesse auch in entscheidenden Phasen ohne eigene Präsenz im Lande voranbringen. Dies betrifft sowohl das Vorfeld als auch die Due Diligence. Sehr viel schwieriger gestaltet sich die lokale Datenerhebung in Ländern, die hinsichtlich der Datenhaltung schwach aufgestellt sind, wenn es sich um wenige erschlossene Regionen und geschäftliche Aktivitäten handelt, die informatorisch kaum abgedeckt sind. An lokalen Erhebungen, Analysen und Gegenprüfungen durch Erkundigungen und Besichtigung von Standorten kommt man hier nicht vorbei. Wenn durch Restriktionen nicht möglich, was dann? Welche externen könnte, dürfte man einschalten? Welche keinesfalls? Der Autor hat in seinen vielen M&A-Projekten und Reisen zugegebenermaßen durchaus gegensätzliche Erfahrungen gemacht. Selbst deutsche diplomatische und konsularische Vertretungen haben sich teils als engagierte Vertreter für die deutsche Wirtschaft eingesetzt. Andere haben sich wenig loyal verhalten. Um beispielhaft Namen zu nennen und dabei anzuräumen, dass die aktuelle Situation sich verändert haben kann und der Autor keineswegs generalisieren will, deutsche Vertretungen in der Maghreb-Zone haben ihn über einen großen Zeitraum immer wieder enttäuscht. Vertreter unserer Unternehmen in China, Beijing und Shanghai vor allem, haben sich dagegen engagiert eingesetzt. Selbst die chinesische Handelskammern in Beijing und Shanghai konnten lokale Beiträge liefern, dank Mitarbeitern, die in Deutschland gearbeitet haben, so berichtete jedenfalls ein Geschäftsfreund dem Autor. Punkt 4. Lokale Due Diligences bei Strategen. Beispiel Verwaltung. Vor-Ort-Prüfungen sind vor allem im Zuge der Käufer-Due Diligence vor dem Closing und nach der Übernahme, zum Beispiel bei einer vereinbarten Post-Closing-Due Diligence, unverzichtbar. Auch hier stellt sich die Frage, was tun bei Reiseverboten? Delegieren? Lokale Vertreter einschalten? Gleichwohl, das muss von wem auch immer persönlich durchgeführt werden. Die Personen, die damit beaufschlagt werden, müssen vor allem kompetent in der jeweiligen Sache als auch durch Nachweis dem Auftraggeber, in der Regel der Käufer, gegenüber loyal eingestellt sein. Die Vor-Ort-Prüfung umfasst, wie oben geschildert, sowohl die Prüfung von Unterlagen und Dokumenten als auch die Augenscheinnahme von Gebäuden, Infrastruktur, Ausrüstung, Hardware und Software und Personal. 7/24 Nachweise sind zu erbringen, also über alle Wochentage, je über 24 Stunden. Denn auch hier droht Ungemach, etwa gefakte Mitarbeiter, dargestellt von Schauspielern und Studenten, ganze Bürofluchten, die nur zum Schein und nur zur Besichtigung während der wenigen offiziellen Tage der Due Diligence betrieben werden. Kurz vorher wurden diese aufgebaut und danach wieder geleert. Unter den Fachdienstleistern, die hier eingesetzt werden können, sind findige Experten. Die sehen zum Beispiel nach, welche der Papierkörbe mit Abfällen genutzt werden und welche überhaupt nicht. Denn in China etwa muss neben jedem Schreibtisch ein Papierkorb stehen. Das wirft Fragen auf, wer in der Büroflucht normalerweise überhaupt arbeitet. Ohne Reisemöglichkeiten für Mitarbeiter und Dienstleister sind solche Prüfungen kaum möglich. Punkt 5. Lokale Due Diligences bei Strategen, Beispiel Fertigung. Mit vergleichbarer Akribie sind Prüfungen von Fertigungen vonnöten. Üblicherweise werden Begehungen durch Fachleute vereinbart, die in Kenntnis von State-of-the-Art-Fabriken beurteilen können, ob die Prozesse und Einrichtungen dem neuesten Stand entsprechen. Denn eine wirtschaftlich noch nicht abgeschriebene Maschine kann strategisch und operativ überholt sein und müsste ersetzt werden, wenn sich neue Prozesse und Verfahren etabliert haben. Also auch hier Vor-Ort-Einsätze, wobei man sich im Vorfeld aber auch übers Web per Video erste Eindrücke verschaffen kann. In einem Projekt des Autors mussten wir nicht mal zu Boden gehen, durften es auch nicht, denn es handelte sich um eine unfreundliche Übernahme. Da wollten wir wissen, in wie viel Schichten an den zahlreichen Standorten gefertigt wird, und wir brauchten eine Indikation über die Menge der Mitarbeiter und die Anzahl der Führungskräfte. Wir kamen auf die Idee, Helikopter zu mieten und aus der Höhe im Stundenrhythmus die Parkplätze um die Fabriken herum zu fotografieren. Dann zählten wir die Autos, konnten die Luxusfahrzeuge meist auf bevorzugten Stellflächen identifizieren und schon hatten wir angenähert Informationen über die Anzahl der Schichten, die Schichtgrößen und des Leitungskreises pro Standort. Das konnten wir dann mit Umsatzangaben in den Geschäftsberichten spiegeln. Die Übernahme im Milliardenbereich mit zahlreichen Fertigungen kam dann auch zustande. Diese War Stories stellt der Autor nicht zur Erbauung vor, sondern nur um anzuregen, ideenreich und über Routinen hinaus am M&A-Projekt heranzugehen. Daher muss sich jeder Beteiligte sorgsam an die rechtlichen Grenzen halten. Denn letztlich liegt die Verantwortung des Unternehmers, der den jeweiligen M&A-Case betreibt, bei ihm. Das vorgestellte Beispiel mit den Hubschraubern könnte auch eine gedankliche Brücke zu dem digitalen und webbasierten Instrument der heutigen Zeit herstellen. Denn durch Smart Data, Fernobservation und verschiedenste Messmethoden lassen sich Belege generieren, ohne auch persönlich vor Ort zu sein. Punkt 6 und Ende. Exotische Buchführungen. An belastbare lokale Daten herankommen. Zweifellos müssen lokale Gegebenheiten geschaffen werden, um die Verbindung der digitalen Projektdatenbasis mit den örtlichen Realitäten herzustellen. Dazu gehört etwa die Prüfung von lokalen betriebswirtschaftlichen Daten und Plänen. Denn nicht nur in China, sondern auch in vielen exotischen Regionen werden zum Beispiel verschiedene Buchführungen nebeneinander verwendet, also etwa eine für die Steuerbehörden, eine offizielle und eine interne mit gewaltigen Abweichungen untereinander. Damit ist Cast 4 abgeschlossen. Wenn Sie die hier vorgetragenen Inhalte nachlesen wollen, dann empfehle ich Ihnen die erste Ausgabe der Arbeitspapiere des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions, die zeitgleich mit der Aufzeichnung der heutigen Sendung erscheint. Der Titel dieses Arbeitspapiers lautet M&A in Krisenzeiten, Governance und Control. Sie finden dies auf der Homepage des Verbandes www.bm-a.de. Zunächst verbleibe ich herzlich wieder Ihr Kai Lux. Im nächsten Cast, Nummer 5, geht es um Möglichkeiten durch die Digitalisierung bei M&A im Krisenmodus. Hierzu rufen Sie bitte diesen Beitrag auf.
Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.